Christoph, darf ich dich bitten? Ich tue gerne noch für dich beten. Ja, Herr Jesus, ich danke dir von Herzen, dass du jetzt einfach den Knüschel ausrüstest. Knüschel, ich will dich segnen im Namen von Jesus Christus für den Dienst, den du dir zur Verfügung stellst. Heiliger Geist, danke, dass du die Gedanken und die Worte von Knüschel leitest und führst. Ich segne dich in Jesu Namen. Amen.
Amen. Mir ist schon gehört, heute geht es um Wachstum, Jesus nachfolgen, wachsen im Jesus nachfolgen. Wachstum ist hier jetzt nicht gemeint von einer Gruppe oder von einem Körper, auch nicht von einer Pflanze, wenn ich jetzt so etwas aufzeichne, sondern eigentlich geht es ja darum, geistlich zu wachsen. Es geht darum, wie können wir persönlich als Jesus nachfolger geistlich wachsen. Und dann möchte ich zum Anfang ein paar grundlegende Sachen heute klären, nicht, dass wir da Verwirrung haben. Manchmal gibt es die. Da hatte ich auch schon das Gefühl gehabt, wenn es um Wachstum geht. Jetzt sehe ich jetzt hier ein schönes Pflänzchen, falls man es nicht so sieht. Und dann ist eine Frage im Zusammenhang mit Wachstum. Das hat er mich vielleicht auch schon gefragt, wenn er eben Pflanzen hat angeschaut, in der Natur aus. Wie kann man eigentlich Wachstum machen? Oder wer macht denn das Wachstum? Wie kann man das vorwärts treiben? Wie kann man das erzwingen? Wie kann man machen, dass etwas wächst? Und da ist ja, wenn es geistliches Wachstum anbelangt, ist eigentlich die Situation von mir aus gesehen extrem klar, wer Wachstum machen kann. Das ist einzig und alleine Gott, der macht, dass wir wachsen können. Das ist sehr wichtig. Das wird schwierig für uns, wenn wir das verwechseln und selber wie Wachstum machen. Dann gibt es sofort einen Riesenkrampf und wird unmöglich. Gott allein ist eigentlich das Wachstum. So ist nun weder der etwas, der pflanzt, noch der, der begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Das Gedeihen, das Wachstum, auch von den Früchten von Pflanzen, auch von den Früchten in unserem Leben, das scheicht Gott. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Das schließt auch das Wachsen mit ein. Wachsen machen, das tut Gott. Der zweite, eher grundlegender Aspekt, den ich schnell ansprechen möchte, ist ja, wenn wir von Wachstum reden, was bedeutet denn das, Wachstum? Wie kann man messen, ob etwas wächst, ob wir geistlich wachsen? Welchen Maßstab setzen wir quasi an, könnte man sagen? Das ist jetzt nicht ein Zehnersystem, aber auch etwas Interessantes. Wo misst, wie die Pflanze wächst. Wie merken wir, dass es da Differenzen gegeben in unserem geistlichen Leben? Ich denke, wir sind uns ja einig, oder sehr viele von uns werden sicher mit Überzeugung können sagen, ja, natürlich will ich geistlich wachsen. Ich will wachsen. Und der Herr scheicht, das beruhigt mich. Da habe ich nicht so einen Stress. Aber überlegen wir uns auch, was das denn genau bedeutet, konkret. Vielleicht sagt er jetzt, das ist halb konkret, was er sieht, aber ich probiere zu sagen, was die Bibel sieht, wie wir schauen können, wie wir hier wachsen. Wir wachsen, wenn wir abnehmen. Das klingt wie ein Widerspruch, aber es ist halt schon so, ihr wisst, auf was raus sie gehen. Das, was der Johannes sieht, er muss wachsen, ich aber will abnehmen. Wenn wir als Ego, als wir selber, Menschen, abnehmen, wenn unser Ego abnimmt und er grösser wird in uns, dann bedeutet das, geistlich wachsen wir. Wir wachsen in ihm. Wir wachsen in dem, dass wir Jesus in allen unseren Lebensbereichen, nicht nur an der Sonntag, morgen oder so etwas, sondern all unsere Lebensbereiche sollen ähnlicher werden zu Jesus seinem Leben, zu Jesus seinem Vorbild. Das bedeutet Wachstum. Jesus ähnlicher werden in allen Lebensbereichen. Epheser 4, 15 und 16. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Ihm verdankt der Leib sein ganzes Wachstum. Mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt und durch sie wird er zusammengehalten und gestützt und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. Ich kippe jetzt schon fast ein bisschen über das Thema aus, aber will es gleich sagen, da sehen wir ganz interessant und ganz schön, dass Gemeinschaft sehr wichtig ist. Der Leib wird zusammengehalten von den verschiedenen Körperteilen, die verschiedene Aufgaben haben. Wachsen tut er von Jesus aus, weil es Jesus scheicht. Er wird als Leib wird er Jesus ähnlicher und jeder braucht es drin. Es fehlt etwas, wenn ein Körperteil fehlt. Er kann nicht so gut zusammengehalten werden. Als Gemeinde wachsen können wir dann am besten, wenn die einzelnen Mitglieder wachsen. Also wir werden Jesus ähnlicher, bedeutet, wir wachsen geistlich. Wir wachsen auch, wenn wir Gott besser erkennen, wenn wir besser verstehen, wer überhaupt Gott ist. Gott hat so viele Facetten, so viele Eigenschaften, so viel, was wir noch nicht verstehen. Und wenn wir uns mit ihm beschäftigen, wenn wir mit ihm unterwegs sind, wenn wir mit ihm reden, dann werden wir gerne wieder neue so Facetten von ihm erfahren. Und die Erkenntnis, die grösser wird, von ihm, wer er ist, wer er für uns ist, wer er für die Menschheit ist, bedeutet, wir wachsen geistlich. Damit ihr des Herrn würdig wandelt, Kolosser 1,10, und ihm in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend. Das betet der Paulus zu seinen Leuten für die Gemeinde, dass sie Erkenntnis Gottes von Gott wachsen können. Das bedeutet geistliches Wachstum. Noch der letzte Punkt, es gibt sicher noch mehr, wie man sagen kann, wir wachsen geistlich. Wir wachsen, wenn unsere Liebe zueinander grösser wird. Es klingt simpel und ich weiss, vielleicht ist es jetzt noch ein bisschen zu wenig konkret. Was heisst denn das konkret, wenn unsere Liebe zueinander grösser wird? Da können wir auch viel darüber reden. Und gleich ist es schon ein Maßstab, den wir haben, den es in der Bibel gibt. 1. Thessalonicher 3, 12, 13. Euch aber lasse der Herr wachsen und reicher werden in der Liebe zueinander und zu allen Menschen, wie auch wir sie zu euch haben. So werden eure Herzen gestärkt, dass euch kein Tadel trifft und ihr heilig seid vor Gott, unserem Vater, bei der Ankunft unseres Herrn Jesus mit all seinen Heiligen. Amen. Wenn wir in der Liebe zueinander reicher werden und dort wachsen, bedeutet es, wir wachsen geistlich. Oder 2. Thessalonicher 3, immer wenn wir für euch beten, müssen wir Gott für euch danken, liebe Geschwister. Wir können gar nicht anders, denn euer Glaube wächst und wird immer stärker und die Liebe jedes Einzelnen von euch zu allen anderen nimmt ständig zu. Ihr seid geistlich am Wachsen und für das will ich Gott danken. Das ist die Aussage. Also so können wir Wachstum von uns messen. Wir kommen jetzt zum dritten von drei Punkten. Der ist jetzt ein bisschen grösser, weil sehr wichtig. Heute möchte ich da ein bisschen den Fokus drauf legen. Jetzt muss ich mal schauen, ob das so blinkt. Aber ich glaube, ihr seht schon, was es sollte werden. Ich schreibe da mal «Fördern». Die Frage ist, wie können wir Wachstum fördern? Man kann natürlich schon wachstumshindernde Massnahmen ergreifen, indem man Salz streut über die Pflanze oder Blätter abschneidet oder dauernd drüber bisselt oder ich weiß auch nicht, was es alles für Gefühlmethoden gibt. Ja, die Teil von denen habe ich schon probiert. Das war Messen da. Und der dritte Aspekt, wir können es auch in diese Richtung machen. Wir können das Umfeld für Wachstum verbessern. Wir sind nicht die Sonne, aber wir können das Pflänzchen in die Sonne stellen. Wir sind nicht selber das Wasser und machen das Wachsen, aber wir können eben das Pflänzchen beschütten. Und das soll das Sinnbildliche für das sein. Was können wir als Nachfolger von Jesus unternehmen, dass die Voraussetzungen für unser eigenes geistliches Wachstum oder vielleicht auch das von anderen besser wird. Für das, jetzt dürftest du den Ding starten hier, für das habe ich eine ganze Auswahl von Möglichkeiten. Ich bin selber geklüpft, wie schnell dass ich viel hatte, die ich euch gerne präsentiere. Ich fahre einfach drüber. Und ihr dürft euch dann überlegen, wenn ihr das so hört, was spricht jetzt mir persönlich am meisten an? Wo habe ich das Gefühl, habe ich Potenzial? Wo wollte ich vielleicht etwas anpacken? Und es ist ja so, wenn wir einfach eine schöne Predigt hören können, ich hoffe, das sei es gewissermassen, und dann bedeutet das für unser Leben konkret nichts. Das ist dann bringt es nichts. Also, ihr dürft euch ja schon überlegen, was nehme ich heute mit? Wo will ich Gott in mein Leben reden? Und dort einen konkreten Schritt nach unten nehmen. Und vielleicht etwas anpassen, etwas verändern. Dass es nicht einfach Sünde ist, wo man muss sagen, ja, eigentlich, die Predigen, die bringen nicht so konkret etwas im Leben, sondern dass wir dort herkommen, wo wir herkommen, vor Gott, nicht vor Christoph, vor Gott, und sagen, was willst du mir heute Morgen sagen? Wo willst du mich heute Morgen ansprechen, ganz konkret? Und in dem Sinn dürft ihr das, was vielleicht sehr einfach und grundlegend ist, für euch nehmen und schauen, wo Gott etwas in Schwingung bringt, bei euch ganz persönlich. Ich verbringe Zeit mit meinen Brüdern und Schwestern, also mit anderen Nachfolgern von Jesus. Mit Leuten aus der Gemeinde, es können auch Leute außerhalb der Gemeinde sein, Leute, die mit Jesus unterwegs sind. Und ich muss sagen, einfach so in meinem Bild, wie das rauskommt mit unserer Gemeinde, freue ich mich darauf, wenn wir da noch viel mehr Verbindlichkeit reinbringen in unsere Beziehungen untereinander. Wenn wir viel enger miteinander noch unterwegs sind und es dann auch mehr schleift. Wir dürfen einander schleifen, wir alle noch Ecken und Kanten und die anderen auch. Und wahrscheinlich ergänzt sich das sehr viel, dass wir einander in einem guten Sinn dürfen schleifen. Etwas nicht gleich dürfen sehen. Miteinander dürfen traurig sein, miteinander dürfen lachen und Erfolge feiern und Gott loben und einander segnen. Und das ist nicht so, dass ich jetzt die Vorstellung habe, das kann man mit allen. Ich bin eher mit allen von euch so nach unterwegs. Das geht natürlich nicht. Und gleichzeitig bin ich so beim Beobachten, das kann ja auch falsch sein, das weiß ich, aber bin ich so wie überzeugt, heute haben wir einfach das Potenzial noch nicht ausgeschöpft, das wir hätten vom Miteinander nach unterwegs sein. Und einander tragen und verbindliche Gemeinschaft miteinander haben. Enge, wo es auch privat wird, wo es eben auch mal eng wird, wo man auch mal ein bisschen schwitzt, weil ein bisschen ekligere Fragen kommen, wo ich hier gar nicht weiss, was ich euch stellen soll. Aber da freue ich mich drauf, dass wir mehr Zeit, die Relevanz hat, miteinander dürfen verbringen und so viel besser noch einander zum Wachstum verhelfen. Ich suche geistliche Vorbilder. Habt ihr das auch schon gehabt, dass ihr Leute hier getroffen habt, die ihr das Gefühl, sie waren fasziniert gewesen, einfach von einer Eigenschaft von denen, von einem Verhalten von denen, von einer Art oder Begabung von ihnen, die ihr euch gerne wollt ansprechen davon, oder die ihr hier euch ansprechen lasst, was euch dünkt, das ist für mich ein Vorbild, so möchte ich auch werden in diesem Aspekt. Das sind so geistliche Vorbilder, man kann auch sagen, geistliche Väter und Mütter vielleicht, die vielleicht auf dem geistlichen Wachstumsprozess hier schon ein Tick weiter sind in diesem Bereich. Das muss ja nicht überall sein. Wir müssen nicht in allen Aspekten werden wie jemand anderes. Das wäre auch komisch. Aber es gibt so Leute, die Vorbilder für uns sind in einem bestimmten Bereich. Und ja, für mich, ich habe das auch gelesen, und ich bin dort auf dieser Schiene auch aktiv geworden und aktiv mehr in Kontakt bringen mit so Leuten von mir aus, manchmal wie aus dem Nichthalt für die Personen, weil ich etwas von ihnen lernen will, weil ich einen gewissen Aspekt wissen will, was sie darüber denken, oder mit ihnen austauschen will, weil sie für mich einfach Vorbilder sind, geistliche. Das klingt vielleicht ein bisschen komisch, das braucht auch Mut, man macht das nicht so, ich habe das noch nicht so viel gehört in unseren Reihen, dass man das macht, aber ich kann einfach sagen, ich habe erstens nie Ablehnung gespürt, und ich bin manchmal wirklich unangemeldet gekommen, die gar nicht wussten, dass ich etwas von ihnen wollen könnte. Wir waren vielleicht auch vorher nicht miteinander unterwegs, aber es hat mich nie jemand, so einen Nachfolger von Jesus, der mir ein Vorbild war, in einem bestimmten Bereich einfach abgelehnt. Könnte ja auch noch passieren, aber das ist jetzt mir nie passiert. Und das Zweite ist, dass ich habe es noch überlegt, kann ich wirklich sagen, ausnahmslos, aber ich glaube schon, ich habe es ausnahmslos als ein Segen empfunden für mich, wenn ich mit solchen Leuten getroffen habe, wenn ich proaktiv von mir aus auf die Leute zugegangen und gesagt, ich will von dir lernen, vielleicht auch indirekt, vielleicht nicht so klar, aber das macht Sinn und das hilft einem Wachstum, wenn wir Vorbilder haben, wo wir uns nachher ausstrecken können, wo wir lernen können. Ich empfehle das sehr. Ich sage übrigens, das wollte ich am Anfang noch sagen, das ist noch wichtig zum Verständnis, ich sage hier die Sachen so formuliert, als wäre alles schon klar bei mir. Das ist natürlich nicht, das habe ich auch schon gesehen. Bei mir ist nicht alles schon Paletti und alles schon im Griff. Aber ich will es lieber so über mein Leben aussprechen, als eigentlich fände ich es noch gut, wenn oder ja, ich schaffe es zwar nicht, aber ihr wisst es, ich schaffe das nicht alles, aber ich will es so nehmen, weil das ist hier, wo ich her will. Und das, glaube ich, ist schon ein wesentlicher Punkt, wie wir unterwegs sind. Wie gehen wir? Ich tue zielorientiert formulieren. Dann müsste ich vielleicht auch nicht sagen, ich versuche, merke ich jetzt gerade. Ich unterstütze andere in ihrem geistlichen Wachstum. Ich helfe anderen, ihr Umfeld zu verbessern, dass sie geistlich wachsen können. Ich bin überzeugt, dass für unsere Begeisterten, also Beheiligtgeisterte, die Zukunft als Gemeinde, sehr wichtig wird sein, dass wir über Leiterschaft nachdenken. Über jemanden zieht andere Leute nach und wird selber auch von jemandem nachgezogen. Das hängt ja mit diesem Aspekt der Vorbilder auch zusammen. Das fehlt hier und da noch ein bisschen, dass wir die klaren Strukturen haben und auch das Verständnis, dass ich selber jemand anderem auch eine Hilfe sein kann im Wachstum. Nicht, weil wir Helden sind, nicht, weil wir besser sind als die anderen, aber wir sind Kinder von Gott. Wir haben es schon ganz am Anfang heute gehört, wir sind Kinder von Gott. Und Kinder von Gott, die sind ausgestattet mit Begabungen. Und die glänzen im Herrn. Und die können andere nachziehen. Das ist jetzt nicht richtig, wenn du einfach jetzt für dich denkst, ja, eh nicht, der kann schon reden, das ist bei mir etwas anders, ich kann das nicht. Das glaube ich nicht, dass du das nicht kannst. Das ist eine Frage von Entscheidung, von wie ich etwas nehme, ob ich ein Teil davon sein will, dass wir einander nachziehen und befeigen gegenseitig. Das hängt mit dem nächsten Punkt zusammen, dass ich meine Vollmacht, die ich in Jesus Christus bekomme, wieder nicht, weil ich gut bin, weil er in mir der Gut ist, dass ich die annehme, dass ich die akzeptiere und auch so unterwegs bin. Ja, ich bin ein Kind von Gott. Ich darf so auf der Arbeit unterwegs sein. Im Wissen gegenüber den anderen, die Jesus nicht kennen. Ja, es ist ein Unterschied, einfach, ob ich da bin oder andere. In mir lebt Gott. Ich habe den Heiligen Geist tragen in mir. Das ist wie eine Frechheit, wenn man fast wie denkt, das ist ja kein Unterschied zu den anderen. Natürlich ist es so ein Unterschied. Wenn wir als Kinder Gottes unterwegs sind, natürlich machen wir einen Unterschied. Das ist auch das, was wir letzte Woche haben, dass er uns wie automatisch scheicht, dass wir werden ihn bekennen, wir werden seinen Namen bekennen. Das ist nicht ein Krampf. Das soll nicht den Druck jetzt auslösen bei euch. Das ist eine gute Nachricht. Wenn wir mit Gott unterwegs sind, dann sind wir anders. Wir sind nicht von dieser Welt, aber wir dürfen die Welt verändern. Wir dürfen leuchten in dieser Welt. Durch die Sachen, die wir mit dem eben, wo es passt, wo wir sind geschafft, wo wir am Wachsen sind, weil er scheicht. Und wir dürfen so unterwegs sein. Ich kann sagen, für mich ist in den letzten 10 Jahren ist das ganz ein wesentlicher Schritt gewesen für Wachstum persönlich, weil ich das habe, so denke, ich weiß gar nicht mehr, was es ausgelöst hat. Mich so nehmen, wie ich denke, Gott sieht mich eigentlich. Und das ist eigentlich besser, als wir uns selber sehen und auch machen und vernötigen. Natürlich sind wir im Vergleich zu Gott nichts. Aber Gott lehrt uns nicht in der Bibel, wir sollen uns als Dreck oder Würm unter dem Teppich sehen. Er sagt, ihr seid königliche Priesterschaft, ihr seid meine Kinder, ihr seid Heilige, die Jesus Christus, ihr seid super und heilig vor dem Herrn. Das ist eine ganz andere Sicht, ob wir so unterwegs sind oder als sündiger Dreck. Und dort haben wir schon häufig, glaube ich, noch ein Problem. Ich höre das so ein bisschen aus den Aussagen manchmal raus, wo wir uns gegenseitig machen. Das ist ein Problem. Wir ziehen die Bremse an. Das ist wie Salzstreu über die Pflanzen. Wir dürfen die Vollmacht annehmen, die uns Jesus gibt, die wir durch ihn haben und auch dankbar dafür sind. Er kann mehr in unserem Leben bewirken, als wir jetzt denken. Es geht übrigens in 3 Wochen am Abendgottesdienst um das Thema, das da sehr nah ist, was erwarte ich persönlich von Gott? Was erwarte ich eigentlich von Gott? Das hat mit dem einen sehr engen Zusammenhang. Ich rede mit dem himmlischen Vater. Das ist einer, wenn man es jetzt priorisieren müsste, das habe ich hier nicht gemacht, das ist nicht oben wichtiger als unten, das wäre sicher einer von den ganz Wichtigen. Wenn wir nicht mit dem himmlischen Vater kommunizieren, dann ist es so schwierig zu wachsen. Vielleicht kann man sagen, es ist unmöglich, ich will mich nicht auf den Test rauslassen, aber es ist einfach wirklich, wirklich eine grobe Verbesserung, wenn wir mit dem himmlischen Vater reden. Er will Beziehung mit uns. Er will mit uns austauschen. Er will uns etwas sagen. Das ist auch nicht nur, wir reden oder lernen Gebet. Das ist auch, wir hören. Wir hören, was er uns sieht, wo er uns antöpft. Wir beten darum, dass er uns Bereitschaft gibt. Wir beten um Vergebung von diesen Sachen, die wir es gegen noch nicht geschafft haben, obschon wir schon Königskind sind. Und da habe ich schon probiert, in den letzten Jahren so ein bisschen eine Art wie eine Radikalität, aber jetzt im positiven Sinn, zu bekommen im Betten, dass ich mich mehr rauslehne, wenn es um mein Zusammensein mit Gott geht, weil ich es fördern und irgendwie beschleunigen, dass ich zu mehr Glauben und zu mehr Vertrauen komme gegenüber ihm. Und das heisst ja, das hängt damit zusammen, dass ich mehr verliere. Das haben wir vorhin gehört, vor zwei Wochen gehört. Ich verliere mich an Jesus. Und dann bitte ich um Führung für bevorstehende Sachen. Das ist klar, das macht Sinn, vorher mit Gott darüber zu reden, bevor das etwas ist, bevor wir ein Problem nehmen, bevor wir Leute treffen, die vielleicht ein bisschen schwierig waren für uns. Mit Gott darüber reden. Ihm das herlegen, ihm darum bitten, dass wir Weisheit bekommen, dass wir die richtigen Worte und das nötige Schweigen bekommen. Das hilft sehr. Und ich bitte ihn, dass er mir seinen Geist gibt. Das dürfen wir. Es steht im Lukas 11,13, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel euch den Heiligen Geist geben, wenn ihr ihn darum bittet. Selber die Schuld ist blöd zu sagen, wenn du nicht bittest, aber bitte doch darum, dass er dir den Heiligen Geist gibt. Er will ja, dass wir ihn bitten, dass er uns seinen Geist gibt, dass er uns ausrüstet mit den Sachen, die wir brauchen, für ihn zu verherrlichen in unserem Leben. Das macht so viel aus, ob wir das über unsere Lippen bringen oder nicht. Es macht von mir aus gesehen sogar etwas aus, ob wir es laut aussprechen oder nur teichen. Aber auch da will man nicht auf den Test rauslassen. Mir hilft es einfach. Ein kleiner schwieriger Aspekt von dem Reden mit Gott, ich habe gerade diese Woche mit jemandem darüber geredet, ist das, dass ich Gott darum bitte, dass er mich erzieht. Das ist schon so ein bisschen, das muss man ein bisschen halten. Du bist für mich manchmal, oder meistens ist es wie gegen meine Emotionen und gegen meine Bequemlichkeit. Aber du kannst das wollen und du kannst dich dafür entscheiden, so zu beten. Ich lese aus Hebräer 12 ein paar Versen. Außerdem dürft ihr jenes ermutigende Wort in der Schrift nicht vergessen, das an euch als Gottes Kinder gerichtet ist. Mein Sohn heißt es dort, Tochter ist da inbegriffen. Lehne dich nicht dagegen auf, wenn der Herr dich mit strenger Hand erzieht. Das ist jetzt das ermutigende Wort. He? Lass dich nicht entmutigen, wenn er dich zurechtweist. Denn wenn der Herr liebt, den erzieht er mit der nötigen Strenge. Jeden, der er als seinen Sohn annimmt, seine Tochter, lässt er auch seine strafende Hand spüren. Gott aber weiß wirklich, es geht da um einen Vergleich mit dem irdischen Vater, der es ja schon probiert, auch gut zu erziehen, der schafft es halt nicht gern, wie sie aus eigener Hand. Gott aber im Vergleich weiß aber wirklich, was zu unserem Besten dient. Er erzieht uns so, dass wir an seiner Heiligkeit Anteil bekommen. Mit strenger Hand erzogen zu werden, tut weh und scheint zunächst alles andere als ein Grund zur Freude zu sein. Später jedoch trägt eine solche Erziehung bei denen, die sich erziehen lassen, reiche Früchte. Ihr Leben wird von Frieden und Gerechtigkeit erfüllt sein. Also das steht so wirklich in der Bibel, he? Das ist hier Wachstum, wenn wir uns dafür entscheiden, uns von Gott zu erziehen. Und das ist schon, das sind so Gebete, die brauchen einfach auch ein bisschen Mut. Das musst du dir wirklich überlegen, ob du das später willst, oder? Aber das hilft, geistlich vorwärts zu kommen. Wachsen im Geist. Ein ebenso wichtiges Kriterium für ein gutes Umfeld für geistliches Wachstum ist einfach, dass wir das Wort von Gott, die Bibel, studieren. Dass wir sie lesen, die Bibel, aber nicht nur einfach die Wörter aneinandergereiht, mit den Augen darüber fräsen oder hören, sondern dass wir auch darüber nachdenken. Wie darüber brüten, hin und her studieren, was etwas bedeutet und viele Fragen haben. Ich weiß nicht, wie ihr seht, aber bei mir ist es so, in meinen Notizen, wenn ich die Bibel lese, ist einfach, dass ich einfach viele Fragen. Und das macht gar nichts. Gott hat nicht gesehen, wir sind problematisch drin, wenn wir Fragen haben. Er sieht uns, spricht uns zu, dass wenn es nötig ist, für uns ein Vorwärtskommen, für ihm der zu geben, so etwas zu wissen, dann wird er schauen, dass wir es wissen. Und er sieht uns, dass er uns lehren durch seinen Heiligen Geist, was es bedeutet, was wir lesen, was wir von ihm hören. Aber das heisst nicht, dass wir von Anfang an alles verstehen. Natürlich nicht. Es kann sogar helfen, zu fragen. Ich weiss, dass in der jüdischen Kultur ist das gang und gäbe, dass man den Fragen mehr Gewicht gibt als bei uns. Bei uns bist du eher ein kleiner Verlierer, wenn du viele Fragen hast. Gescheiter nicht fragen. Wenn ich jetzt würde sagen, hat jemand noch Fragen, Hang auf, so, dann ist das bei uns. Die Amerikaner können das auch viel besser. Dort hat nicht jeder den Hang auf. Weil er ist ja da, weil er herausfinden will. Das ist viel aktiver. Und so. Wir sind da eher ein bisschen zurückgehalten. Das ist auch nicht schlimm. Aber wir dürfen in unserer Fragekultur schon ein bisschen umdenken und sagen, es ist gut, wenn ich frage. Es ist auch gut, wenn ich Gott Fragen stelle. Weil die bringen die häufig weiter, die Fragen. Warum hat auf einmal der Taubgeist, den Jesus hat austrieben, Taubstumme, der Stummgeist war es, hat auf einmal aufgeschrauen beim Rausgehen. Wie geht es, wenn er stumm war? Das sind manchmal schon blöde Fragen, vielleicht nicht so relevant, aber es gibt so viele Fragen, wenn man in der Bibel liest, und die dürfen wir aufschreiben, die dürfen wir mit Gott besprechen. Genauso wie ein neugeborenes Kind auf Muttermilch begierig ist, sollt ihr auf Gottes Wort begierig sein, auf diese unverfälschte Milch, durch die ihr heranwachst, da heranwachst, bis das Ziel, eure endgültige Rettung, erreicht ist. Durch das Studieren aus dem Wort von Gott heraus werden wir wachsen, wenn wir das Wort von Gott einfach verstoben und es nicht studieren und nicht drin lesen. Ja, dann ist einfach halt unwahrscheinlicher, dass wir wachsen. Das ist ganz einfach. Und das ist nicht, ja, wir müssen jetzt halt, das ist halt bei den Christen so, die müssen halt die Bibel lesen. Das ist eine Chance. Das ist eine Chance, die wir haben, dass wir können darum beten, dass wir die Sehnsucht bekommen, wenn wir es noch nicht haben. Die Begierde nach dem Wort von Gott, wie es hier steht, schon fast komisch, begierig sein auf die Bibel lesen. Aber es steht hier so, das ist ein Vergleich. Es soll uns innerlich danach schreissen, dass wir das Wort Gottes studieren können, dass es uns prägt. Wenn das heute noch nicht so ist, macht auch nichts. Wir können darum beten, wir können es Gott sagen. Wir können gerne wieder darum beten, aus einer Entscheidung heraus, wo wir sagen, ich entscheide mich dafür, dass ich dort lande. Und er wird unser Leben bewegen. Das ist einfach so, das habe ich selber erlebt. Und erlebe es ja gerne noch. Etwas, was mir diese Woche neu ist klar geworden, was ich auch darauf genommen habe, aufgrund von dem, was ich gelesen habe, irgendwie mit dieser Woche in der Bibel. Es ist so wichtig, dass wir Sünde nicht akzeptieren in unserem Leben. Natürlich werden wir nicht sündlos unterwegs sein. Wir sind ja nicht wie Jesus. Aber wir kommen ihm ja irgendwie näher. Und etwas akzeptieren, was wir wissen, das ist falsch. Das bewusst lassen in unserem Leben, das ist wirklich problematisch. Das klingt wie ein Killer, wenn man da aus dem Josua rausliest. Ich würde gerne da auch ein bisschen mehr aufblasen, aber es ist zeitlich vielleicht ein bisschen knapp. Sie haben das neue Land eingenommen, das hat sie, der Josua hat übernommen von Mose, das Volk Israel ist über den Jordan, sie haben die verschiedenen Könige angemetzeln, der Bann einen vollstreckt, also das ist auch sehr eigentlich eine grausige Sache, eine blutige Sache, weil das Gericht ist nachher gewesen für die Leute, die einfach müssen sterben. Und da hat es bei ihm von der Ersten, es ist nicht so lange gegangen, hat ja einen von den Israeliten, jetzt geht nicht mehr sicher, wie er heisst, das wisst ihr vielleicht, hat etwas genommen, das ihm nicht gehört. Sie nicht dürfen Schmuck und schöne Kleider und Gold oder Silber oder so Sachen für sich nehmen. Es war klar, das gehört Gott, respektive das Zeug wird einfach verbrannt. Alles Töten, das lebt, und alles andere verbrennen, du behaltest nichts für dich. Das war die klare Aussage, die ist mehrfach, sie haben das gewusst, Israeliten, dass sie das nicht dürfen, das ist verboten. weil das gehört Gott. Es kommen auch andere Zeiten und so, aber dann hat er etwas Verbotenes gemacht an ihn. Und das war ein Problem. Das haben sie zuerst noch nicht gewusst, was das Problem ist. Sie haben dann gegen den König von Ai gekämpft. Sie sind nur wenig gegangen, weil es nicht so viel dort. Und auf den Deckel bekommen. Es sind sogar ein paar Israeliten auch gestorben. Gar nicht so verrückt viel, irgendwie etwas über 30 oder so. Aber dann steht, ja, das habe ich jetzt hier nicht aufgenommen, aber es steht, dass ihr Mut wie Wasser zerflossen sind, was sie vorher hatten, wo sie gemerkt haben, der Herr ist auf unserer Seite, wir kämpfen, wir gewinnen und so. Und dann ist das wie Wasser ist das zerflossen, weil sie gemerkt haben, jetzt hat es gekehrt, jetzt sind diese Stecher, was ist jetzt los? Und dann kommt der Josua zu Gott, ach Herr, Herr, warum hast du denn dieses Volk über den Jordan geführt? Da sind viele gezogen, wieder zurück, oder wir wären doch gescheiter zu Ägypten geblieben. Um uns in die Hände der Amoriter zu geben und uns umzubringen. Oh, hätten wir uns doch entschlossen, jenseits des Jordans zu bleiben. Ach Herr, was soll ich sagen, nachdem Israel seinen Feinden den Rücken gekehrt hat? Wenn das die Kanaaniter und alle Einwohner des Landes hören, die werden uns umzingeln und unseren Namen von der Erde ausrotten. Und er fragt er etwas Lustiges. Was willst du nun für deinen grossen Namen tun? Das ist schon noch witzig, oder? Aber das hat ja Witz. Was willst du jetzt machen, oder? Jetzt sind wir im Seich. Die kommen, das ist ja voll peinlich. Jetzt sind wir da auf den Deckel bekommen. Die werden stark drum, die kommen ins Hausrotten. Witz, was machst du? Und ganz gut finde ich, eben hier ist fast witzig, ob schon ist ja traurig, aber ja, es ist schon super gefunden, die Antwort, die Gott jetzt gibt. Da sprach der Herr zu Josua. Die sind übrigens den ganzen Tag bis am Abend, die Priester, sie sind am Boden gelegen, Kopf gegen die Erde, und Herd auf den Kopf, und so einfach wirklich intensiv, oder? Dann sieht Gott, steh auf, warum liegst du denn auf deinem Angesicht? Was machst du da am Boden? Israel hat sich versündigt. Sie haben auch meinen Bund übertreten, den ich ihnen geboten habe, indem sie von den Gebannten genommen und davon gestohlen und es verheimlicht und unter ihre Geräte gelegt haben. Darum können die Kinder Israels vor ihren Feinden nicht bestehen, sondern müssen ihren Feinden den Rücken kehren, denn sie sind zu einem Bann geworden. Ich werde künftig nicht mit euch sein, wenn ihr nicht den Bann aus eurer Mitte vertilgt. Was liegst du da am Boden? Was hast du jetzt den Kopf in Dreck? Es ist doch so einfach. Ich habe gesehen, wie ihr sollt. Ihr hört nicht. Also, ich bin fort. Das war eine ganz klare Abmachung. Und in dieser Gefahr stehen wir ganz sicher auch. Das muss nicht gegen die gleiche Auswirkung haben, natürlich. Das weiss der Gott schon. Aber wir stehen ganz deutlich in Gefahr von Bremsen, mindestens Bremsen im geistlichen Wachstum. Wenn wir einfach akzeptieren, dass Sachen in unserem Leben stehen, wo wir genau wissen, das sollte nicht in meinem Leben sein, dann haben wir ein Problem. Ich hoffe, die Geschichte verdeutlicht das ein bisschen. Ich überdenke gerne wieder neu meine Prioritäten. Und wir haben schon mehr über das so nachgedacht. Wir wissen das. Das heisst jetzt für mich nicht, ich überlege, ob ich den 10 Zoll geben oder nicht. Vielleicht wäre ja mehr die Frage, wem gehören eigentlich die 90 anderen Prozent? Wem gehören die eigentlich? Wie verbringe ich meine Zeit? Wo investiere ich? Wo reserviere ich in meinem Terminkalender? Was ist wichtig? Was ist für Jesus wichtig? Wenn ich ihn frage, wie kann ich dir dienen? Wir wissen, wir sollen Gott von ganzem Herzen lieben, mit unserer ganzen Kraft, mit unserem ganzen Verstand. Frag ihn, was das bedeutet für deinen Terminkalender. Und damit, ich sage nicht möglichst viel fromme Zeug, das heisst es wahrscheinlich nicht. Gott weiss es, was es heisst für uns. Prioritäten setzen. Ich verbringe stille Stunden mit Gott. Bei unserem heutigen Tempo, bei all diesen Problemen, bei all diesen Terminen, bei all diesen Informationen, die wir den ganzen Tag haben, vom Morgen bis am Abend, mit Fragen, mit Diskutieren, verschiedene Umfelder, wir sind schnell an verschiedenen Orten, das hat man früher auch nicht so gehabt, muss mit vielen verschiedenen Leuten diskutieren, muss telefonieren, muss Mail schreiben, muss jemanden treffen, da kommt noch jemand unangemeldet, ist es eigentlich uns allen ganz klar, dass es sinnvoll ist, mal runterzufahren, mal stillzustehen, und den ganzen Wirbel ein bisschen setzen. In der Stille vor Gott liegt Kraft. in der Stille vor Gott hören wir vielleicht Sachen, die uns zu denken geben über unser eigenes Leben. Vielleicht deckt er uns so eine Sünde auf. Wenn wir gäng in der Hektik fahren und gäng auf 130 oder 200, dann ist es schwierig, die Sachen zu hören, die Gott uns leislich sagen will. Und er hat uns nicht unbedingt speziell teicht für Hektik. Wir können mit dem umgehen. Das ist schon ein Geschenk. Wir sind sehr flexibel als Menschen, aber es macht Sinn, nachzufahren. Und jetzt ist es auch wieder, wie ich schon am Anfang angetönt, wenn du jetzt innerlich nickst und findest, mal, das ist so, stimmt, das nützt noch nichts. Das nützt noch nichts. Machen müssen wir es. Wir müssen wirklich Zeit nehmen und still sein vor Gott. Wir können auch hocken und nichts machen. Nicht die Bibel lesen, vielleicht nicht einmal beten, vielleicht einfach sein, vor dem Herrn sein. Stille mit Gott. Wann hast du das letzte Mal eine Viertelstunde oder eine Halbstunde einfach nichts gemacht? In deinen anderen, bedingungslos. Das fördert ganz klar unser Wachstum. Das ist ganz klar das, was Gott von uns gerne will, das, was ihn freut, wenn wir den anderen dienen. Und ich will jetzt nicht viel darüber sagen, nur, ich habe noch gesehen, bedingungslos. Wir erwarten nicht Gegenwert. Wir erwarten nicht Ruhm und Ehre. Wir erwarten nicht einmal Dank. Wir dienen ohne Bedingungen. Ich vergebe. Wenn wir anderen nicht vergeben, dann verklebt sich irgendwie unser Leben. Das ist schwierig. Das ist wie da ein Deckel über die Pflanze. Da ist Wachstum so etwas von schwierig, wenn unvergebene Sachen in unserem Leben rum sind. Vielleicht ist jemand wirklich an uns schuldig geworden. Vielleicht sind wir wirklich drunter gekommen und haben Schlimmes erlebt. Aber wenn wir das nicht vergeben, dann blockiert sich Verschiedenes in unserem Leben. Dann gibt es wie eine Verstopfung. Da, wo der Fluss sein sollte. Ich kann so anders kehren und sagen, nach dem Vorbild von Jesus will ich auch vergeben, wenn jemand an mir ist schuldig geworden. Ich will eine gute Ausgangslage schaffen, wo nichts im Weg ist, auch nicht unvergebene Sachen mir gegenüber, dass ich wachsen könnte in ihm. Und Gerechtigkeit, für Gerechtigkeit müssen nicht mehr sorgen, wenn etwas ungerecht war. Es ist viel ungerecht und ich bin sicher, wir haben alle ja schon ungerechte Sachen erlebt, an uns selber. Aber du musst nicht für Gerechtigkeit schauen, das ist ein anderer, der schaut. Du musst nicht für Gerechtigkeit schauen, du darfst vergeben. Ich mache den letzten Punkt, dass wir da nicht unten rausfallen. Ich liebe die Menschen, die ich mit ihnen zu tun habe. Menschen, die ich treffe im Alltag, in der Familie, Verwandtschaft, Freundschaft, auf dem Job. Auch solche, die ich gar nicht kenne. Ich liebe die. Und das hat eine enorme Sprengkraft, wenn ich das so sage. Oder über mich sage, dass ich das will. Das hat eine enorme Sprengkraft. Das ist ja nicht per Zufall, dass Jesus sagt, genau das ist eigentlich das Wichtigste überhaupt. Ich gebe andere nicht einfach auf. Auch wenn es Sinn würde machen, vielleicht nach unserem Teichen, wenn andere die Leute schon aufgeben, ich gebe nicht einfach auf. Ich bin ohne Grund freundlich. Grundlos freundlich. Ich vergleiche nicht gern mit anderen. Und muss nicht gern das letzte Wort haben. Das ist jetzt für mich ein recht schwieriger. Gell, Rosle? Aber das muss ich nicht gerne haben. Ich suche nicht meinen eigenen Vorteil und beherrsche mich auch in schwierigen Situationen in meinem Unterwegs, in meinem Alltag, auf dem Job, auch wenn ich verrückt bin. Ich trage niemandem etwas nach. Und ich freue mich, wenn die Wahrheit gewinnt. Ich habe nicht Schadenfreude, jetzt mal tack. Das hat sie mir mal einen gegeben. Ich freue mich, wenn die Wahrheit gewinnt. Wenn die Liebe gewinnt. Wenn die Hoffnung gewinnt. Und ich sage eben nie, jemand sei ein hoffnungsloser Fall. Das sage ich gar nicht. Weil ich Hoffnung habe in Jesus Christus. In ihm, wo mir die Stärke gibt, für überhaupt so können, zu lieben. Dass es auch mit den anderen Leuten weitergehen kann. Ich habe Hoffnung, dass es mit meinem Leben weitergehen kann. Ich will das aus das nehmen. Und ich habe Hoffnung, dass es mit euch allen, mit allen denen, die ich mit noch unterwegs bin, Hoffnung gibt für Veränderung. Weil Jesus ist gestorben und auferstanden und nicht in diesen Grenzen lebt wie wir. Und dann, wenn es für uns unmöglich ist, ist es für ihn gegen noch möglich, etwas zu verändern und Wachstum zu scheichen, so wie es seiner Ehre dient. Amen. Wir beten zusammen. Jesus, danke, dass du durch deinen Heiligen Geist in uns leben willst, dass du mit uns Beziehung hast, dass du mit uns unterwegs bist, dort, wo wir stehen. Nicht irgendwo theoretisch, sondern ganz praktisch bist du mit uns unterwegs. Und ich danke dir, dass du uns Wachstum schenken willst, persönliches, geistliches Wachstum in deine Richtung. Dass wir irgendwie mehr in allen Lebensbereichen einfach dir dürfen ähnlicher werden, wir alle, die hier hocken. Herr, ich bitte dich, dass wir unser Herz öffnen, dass wir auf dein Reden hören, dass wir Stille suchen, wo wir dein Reden auch hören, dass wir in deinem Wort studieren, dass du uns Sehnsucht schenkst, eine Begierde nach deinem Wort, nach der Zeit, nach dem Zusammensein mit dir. Weil wir wissen und wir lesen, mir ist viel immer schon im Kopf, wir wissen das, das ist dort, wo wir Orte, wo wir Platz haben für Wachstum. Dort, wo du einscheichen im Überfluss. Jesus, ich danke dir, dass du mit uns unterwegs bist, dass du zu uns redest, dass du lebst. Du bist der Weg zum Vater, du bist der Weg zu der Vollendung, zu der vollendeten Rettung für uns, wo alles gut ist, wo es keine Tränen gibt. Du bist die Wahrheit, an dir erkennen wir, was wirklich wahr ist und was falsch ist, was gelogen ist, was uns vernebelt, dass wir dich nicht erkennen. Du bist das Leben. In dir wollen wir leben, Jesus. In dir wollen wir aufgehen. In dir wollen wir dir geben. Amen.